Nachdem wir in der letzten Woche darüber gesprochen haben, wie man erkennen kann, ob man ein bisschen zu viel trainiert und darüber dann vielleicht auch besser seine Trainingsbelastung steuern kann, sprechen wir heute mal darüber, wie man so einen Trainingsplan über bestimmte Kennwerte und Metriken am besten steuern bzw. auch entwerfen kann. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Ja, heute steigen wir richtig tief ein. Heute wird es richtig kompliziert, richtig anstrengend, aber halt auch richtig gut.
Ja, also wie immer schon mal das Handy zücken mindestens. Ja,
am besten mithören, ja, aufnehmen.
Ich sage ja immer mitmeißeln, aber das dauert ein bisschen zu lange in der heutigen Zeit.
Leute, die unseren Podcast hören, die haben schon gar keinen Platz mehr zum Mitmeißeln. Die haben überall so...
Die Wände sind schon voll gemeißelt, ja.
Die haben überall so Steinplatten rumstehen und können schon nirgends mehr schlafen, weil alles voll ist.
Ja, ich glaube auch. Es ist eigentlich schon irreführend, wenn du sagst, heute wird es ganz besonders wichtig und interessant, weil eigentlich sind alle unsere Folgen besonders wichtig und interessant, nicht?
Ja, natürlich, da hast du absolut recht. Aber es wird ja immer noch mehr. Das ist wie weißer als weiß gewaschen.
So ein bisschen, ja. Gab es das nicht mit Perwoll gewaschen? Keine Ahnung, ich kenne nur diese Werbung.
Es war
Werbung.
Ein Waschmittel auf jeden Fall.
Ja, ja, okay. Ja.
Ich werde jetzt keine Namen nennen, auch wenn wir kein öffentlich-rechtlicher Podcast sind, möchte ich nicht für bestimmte Marken hier Werbung machen.
Okay, also ich glaube, diejenigen, die das kennen, bei denen klingelt es sowieso schon.
Ja, natürlich.
Und der Rest kann es vergessen.
Ja,
die sind
richtig.
Dann vielleicht zu jung dafür, keine Ahnung.
Vielleicht, ich weiß ja nicht, heutzutage, ich glaube tatsächlich, dass es heutzutage keine Werbung mehr gibt, die sich so einbrennt. Dafür sind die Kanäle, auf denen man die Werbung sieht, glaube ich, zu unterschiedlich geworden. Vielleicht gucke ich dafür einfach auch viel zu wenig fern.
Genau, keiner guckt mehr fern.
Nee, nicht keiner guckt mehr fern, sondern wir gucken es nicht. Ich glaube, das ist der Unterschied.
Ich glaube, nur die Oma-Generation guckt noch fern und der Rest guckt YouTube.
Das weiß ich nicht.
Und TikTok.
Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, es gibt viele Leute in unserem Alter, die auch noch Fernsehen gucken.
Jetzt müssten wir sagen, wie alt wir sind.
Ja, das ist ja auch egal.
Also die Kids der 80s und 90s, würde ich sagen.
Ja, also ich weiß nicht, ob jemand, der jetzt 20 Jahre alt ist, ob der noch Fernsehen guckt, aber das ist ja auch ein Thema vielleicht für einen anderen Podcast. Ein weiteres Format von uns, das übernächstes Jahr startet, Gesellschaftskritik und Laber-Podcast 2.0. Heute geht's darum, wie man so einen Trainingsplan am besten steuern kann, beziehungsweise, ich muss ein bisschen ausholen, wenn wir als Trainer, jetzt für einen Athleten von uns, wenn jemand zu uns kommt und sagt, Leute, coacht mich mal zum Ironman in Frankfurt 2026. Dann sagen wir, ja klar, machen wir. Und dann setzen wir uns hin und überlegen uns, jetzt ist Mai, wir haben noch Zeit, 13 Monate, wie gestalten wir denn die? Und wie steuert man das Training oder wie baut man das auf? Also wir können ja, es macht ja keinen Sinn jetzt zu sagen, jetzt pass auf, jetzt ist Mai. Im Juni ist ja dieses Jahr schon Frankfurt, da machst du einfach gleich einmal eine Langdistanz im Training und dann sehen wir, ob du fit bist. Und wenn du fit bist, dann sehen wir uns in einem Jahr wieder und dann sagen wir dir noch, was du essen sollst und dann passt das. So funktioniert es ja nicht. So, also muss man sich halt überlegen, wie machen wir das jetzt, dass der einen Plan bekommt, nachdem er trainieren kann? Also wenn er bei uns im Coaching ist, kriegt er sowieso jede Woche einen Plan, aber trotzdem muss es ja ein Faktor geben, eine Metrik, die wir nutzen, um diesen Plan von Woche zu Woche aufzubauen.
Ja, und auch zu erkennen, remote, also quasi übers Internet, ob der Athlet jetzt vielleicht total überlastet und erschöpft ist oder ob man dem noch ein bisschen mehr zumuten kann. Mhm. Das kann der uns natürlich auch schreiben und das ist auch sehr, sehr wichtig, die Kommunikation.
Ja.
Ohne das läuft's nicht, das hat ja auch dann Laurent schon betont oder andere Trainer hier im Podcast. Aber es geht auch ein bisschen darum, natürlich vorauszusehen, wie viel kann man dem Athleten zumuten. Und wann ist es eben too much oder wie können wir es auch so langsam aufbauen, dass sich eben die Reize zum richtigen Zeitpunkt auch entwickeln, So.
Ja.
Ich würde tatsächlich, bevor ich mir das überlege, erstmal nochmal mit diesem Athleten oder der potenziellen Athletin sprechen und fragen, was hast du denn bisher so gemacht? Was sind denn so deine Erfahrungen? Was hast du für Verletzungen schon gehabt? Und so, wir haben da ja auch einen Anamnesebogen, den die potenziellen Coaches dann ausfüllen dürfen.
Ja.
Damit wir natürlich auch wissen, ob diese Person eigentlich schon fit genug ist für das Ziel.
Beziehungsweise, dass wir rausfinden, wo wir starten. So, also,
oder wie lange wir brauchen, bis wir an dem Ziel sind.
Ja,
ob wir erst ob wir 2026 schon zum Ironman kommen oder vielleicht erst 2 Jahre später.
Ja, aber der Punkt ist, wenn wir das jetzt mal alles geklärt haben oder auch wenn du jetzt nicht zu einem Coach gehst, sondern das selber machen willst, ist ja eine Möglichkeit, wie man jetzt zum Beispiel sagen könnte, also das funktioniert jetzt über ein Jahr nicht, so wie ich das jetzt beispielhaft hier erkläre. Aber man könnte jetzt sagen, okay, wir steigen ein in eine Trainingswoche und machen 6 Stunden Training. Und nächste Woche machen wir 6,5 Stunden. Und die Woche drauf machen wir 7 Stunden. Und dann 8, 8,5, 9, 10. Das wäre die Möglichkeit, einen Trainingsplan über die Komponente Zeit aufzubauen. Dass man einfach sagt, ich messe die Trainingssteigerung über die Zeit, die der Athlet im Training verbringt.
Ja, über die Dauer. Ist natürlich recht begrenzt, weil wir haben alle in der Woche, ich müsste jetzt lügen, wie viele Stunden das sind, aber kann sich ja jeder ausrechnen, 24 mal 7 Stunden. Du ratterst schon
nein,
in deinem Kopf.
Ich habe was anderes gerechnet. Ich war gerade woanders.
Okay, also wir haben nur begrenzt Stunden und können das ja auch nicht unendlich weit ausweiten und von den 6 Stunden halt immer weiter hochschrauben. Es macht auch eigentlich überhaupt gar keinen Sinn und wird auch von niemandem empfohlen. In der Regel macht man eher 3 Wochen Steigerung und dann ein bisschen weniger oder wenn man das nach Zyklus bei Frauen zum Beispiel steuert, kann man das auch anders machen oder man macht es eben tatsächlich nach der Rückmeldung des Athleten und nach Gefühl und zeitlicher Verfügbarkeit. Ne? Also man steigert selten von Woche 1 bis Woche 10 einfach jedes Mal eine halbe Stunde. War nur ein Beispiel.
Nee, das ist natürlich, um Gottes Willen, das ist natürlich richtig. Aber man muss auch sehen, bevor jemand sein Training überhaupt nicht steuert, ist es immer noch besser, das über Zeit zu machen, als gar nicht, als einfach nur so nach Lust und Laune.
Mhm.
Und ich habe gerade einfach gerechnet, wenn wir jetzt sagen, mit unserem Langdistanzathleten, ne, für nächstes Jahr beim Ironman in Frankfurt, starten wir jetzt, sagen wir mal, ein Jahr vorher mit 6 Stunden Training die Woche. So, und dann steigern wir jede Woche eine halbe Stunde. Also er macht jede Woche eine halbe Stunde mehr Training. Dann sind das 26 Stunden in 52 Wochen. Das war nämlich das, was ich gerade nebenher gerechnet habe. Und dann wären wir bei 32 Stunden nächstes Jahr.
Mhm.
Und das ist jetzt gar nicht so blöd.
Ja, wobei der normale sterbliche Mensch, der nicht Profi ist und vielleicht noch einen Job nebenbei hat, das auch überhaupt nicht wuppen könnte.
Es gibt aber auch, doch kann man schon, normal sterbliche Menschen können sich auch ein Sabbatical nehmen und 3 Monate frei machen vor ihrer Langdistanz, das gibt's ja auch.
Ja, mit dem nötigen Kleingeld,
aber 32 Stunden, wenn du eine 40-Stunden-Woche hast, wenn du 40 Stunden arbeitest und 32 Stunden trainierst, sind es auch nur in Anführungsstrichen, 72 Stunden.
Aber
und das sind nur 3 Tage in der Woche.
Okay, aber das ist reine Trainingszeit. Überleg mal, wie lange du brauchst ins Schwimmbad und wieder zurück.
Ist ja in Ordnung. Ich sage, aber ich will damit nur klar machen, das wäre jetzt tatsächlich, also im ersten Moment dachte ich, es wäre irgendwie nicht machbar, jede Woche eine halbe Stunde zu steigern über ein Jahr und dann habe ich kurz nachgerechnet und gemerkt, so schlecht ist es jetzt auch nicht. Nur so, also es wird klar, man kann über die Zeit so einen Trainingsplan aufbauen. Es hat aber, und das ist glaube ich auch schon ein bisschen klar geworden, es hat auch so seine Tücken, weil es ist ja natürlich auch ein ganz großer Unterschied, wenn ich sagen wir, ich habe 6 Stunden Training die Woche und davon habe ich 3 Intervalleinheiten mit wirklich bis an die Kotzgrenze. Es sind ganz andere 6 Stunden, als wenn ich 6 Stunden Training mache, die ich eigentlich nur mit 2 ganz lockeren und entspannten Fahrradausfahrten die Woche irgendwie verbringe. Dann habe ich zwar immer 6 Stunden trainiert, aber die Belastung auf den Körper für den Athleten und der Outcome sind ganz andere.
Ja, oder ich mache einfach nur eine lange Radeinheit am Wochenende, dann habe ich mein Pensum und mein Soll schon erfüllt.
Ja, oder ich schwimme gemütlich einfach nur 6 Stunden vor mich hin. So.
Ja, das wäre halt langweilig.
Ja, schon, aber das wäre möglich.
Ja.
So, und da ist natürlich die Komponente Zeit als Steuerung für so einen Trainingsplan nur bedingt gut. Also wenn man einsteigt in den Triathlon, besser als nix. Da kann man auf jeden Fall mit arbeiten und das ist so wenigstens was, wo man sich so ein bisschen dran langhangeln kann.
Genau.
Aber für Leute, die was erreichen wollen, für Leute, die auf die Langdistanz wollen, für Leute, die das, sagen wir mal, wirklich mit einer gewissen Ernsthaftigkeit angehen wollen, ist Zeit nicht unbedingt das Beste.
Ja, und deshalb nehme ich es auch nicht ernst, wenn jemand mir irgendwie bei Strava weismachen will, wie viele Stunden er denn jetzt trainiert haben möchte.
Ja.
Oder das ist immer schön und gut, diese Zahlen zu sehen. Ich gucke mir auch gerne an, wie viele Wochen Trainingsstunden ich hatte. Aber das schwankt immer mal so zwischen 9 und 15 Stunden und ist auch von Saison zu Saison oder auch von Trainingsphase zu Trainingsphase sehr, sehr unterschiedlich.
Mhm.
Und das sagt halt nicht sehr viel darüber aus, wie gut mein Training jetzt auch war.
Stichwort, ich finde es immer viel schöner, bei Garmin oder bei Strava mir anzugucken, wie viele Kilometer ich zurückgelegt habe. Das ist nämlich auch so eine Möglichkeit. Da kann man nämlich gucken, letzte Woche bin ich 350 Kilometer Rad gefahren, diese Woche fahre ich 360 oder 370. Letzte Woche habe ich 30 Kilometer gelaufen, diese Woche laufe ich 40 Kilometer. Man merkt, man könnte jetzt so einen Trainingsplan auch über diese Kilometer aufbauen. Da könnte man jetzt zum Beispiel auch kann man bei Zeit auch, aber man könnte ja dann auch jede Disziplin irgendwie extra tracken und sagen, okay, letzte Woche bin ich eine Stunde 38 geschwommen, das nächste Mal will ich eine Stunde 45 schwimmen, dann habe ich schon wieder eine gewisse Steigerung gelaufen und jetzt sind wir bei den Kilometern, gelaufen bin ich 30 Kilometer, nächste Woche laufe ich 35 Kilometer, Fahrradfahren tue ich auch 10 Kilometer mehr und dann habe ich da natürlich auch immer eine Steigerung mit drin, die ja eben auch mich zu einem gewissen Ziel bringen kann. Genauso wie die Zeit geht es eben auch über Kilometer. Allerdings hat man da natürlich auch dieselbe Problematik drin. Nicht alle gelaufenen oder gefahrenen Kilometer sind gleich. Schon alleine wegen den Begebenheiten, in denen man fährt. Also wenn man jetzt nicht auf dem Rollentrainer fährt, aber selbst da, wenn man dann irgendwie Tour de Swift fährt oder was auch immer, da sind ja auch immer Höhenmeter mit dabei. Das ist dann schon nicht mehr so zu fassen. Also 10 Kilometer können ganz unterschiedlich sein, ob man sie bergauf oder bergab fährt oder bergauf oder bergab läuft.
Absolut. Und bei mir ist es auf dem Rollentrainer eigentlich fast immer so, dass ich ungefähr nur die Hälfte der Kilometer schaffe in derselben Zeit wie draußen. Liegt vielleicht auch an der schlechten Kalibrierung. Aber da kann man natürlich auch ganz viel bescheißen, ne? Und solche Sachen zum Beispiel dann nachtragen oder verbessern bei Garmin der Einheit.
Ja, sowieso. Also
bearbeiten.
Für die Öffentlichkeit kann man da sehr viel bescheißen. Also wenn man jetzt quasi bei Strava was einreichen möchte, dann kann man natürlich da schon, sagen wir mal, der Schönheitskosmetik betreiben, wenn man das möchte.
Das ist ganz besonders wichtig am Jahresende, denn da möchte man dann natürlich runde Zahlen haben. 1000 Kilometer gelaufen, 10.000 Rad gefahren, 500 geschwommen, weiß ich. Also das sieht natürlich immer sehr, sehr schön aus in der Statistik, sagt aber eigentlich wirklich gar nichts darüber, wie qualitativ hochwertig dein Training war. Klar, wenn du halt ganz, ganz viel Grundlagentraining gemacht hast auf dem Rad, wird das sich auch auf deine Fitness ausgewirkt haben.
Grundsätzlich kann man schon sagen, jeder gefahrene Kilometer wird sich irgendwie auf die Fitness auswirken.
Genau, klar. Aber es könnte halt auch sein, dass die gefahrenen oder gelaufenen Kilometer eher zu einer Verletzung oder Überlastung geführt haben und dann im nächsten Jahr die Kilometerzahl eher nach unten geht. Also das ist natürlich keine Garantie für Leistungsentwicklung oder für konstantes Training.
Ja.
So, also ich persönlich finde es manchmal schon besser, meinen Athleten auch reinzuschreiben, fahr 3 Stunden Rad, anstatt fahr 90 Kilometer Rad oder so.
Mhm.
Weil dann jeder auch sich selber ein bisschen die Kräfte einteilen kann. Und für den einen Athleten dauern halt 90 Kilometer 3 Stunden und für den anderen dauern 90 Kilometer halt 4 Stunden oder noch länger, ne?
Ja.
Das ist ja dann auch, da sieht man ja auch, dass das sehr, sehr unterschiedlich belastend sein kann von Person A zu Person B.
Wobei es da natürlich dann auch wieder drauf ankommt, wo stehen wir in der Saison. Weil wenn jemand dann einen Wettkampf hat, Mitteldistanz mit 90 Kilometern, dann ist manchmal schon sinnvoll zu sagen, heute fährst du mal 90 Kilometer. Weil wenn man dann immer nur 3 Stunden gefahren ist, dann wundert sich der Athlet vielleicht im Rennen, warum er nach 3 Stunden noch nicht im Ziel ist. So, nein, ich meine, man sieht ja schon, wie viele Kilometer man in 3 Stunden schafft. Aber also das kann schon variieren. Aber ganz grundsätzlich macht es natürlich Sinn, also das kann man jetzt bei diesen zwei Messmethoden eigentlich auch schon machen, ganz grundsätzlich, dass man das Gefühl mit einbezieht. Also, dass man sich zum Beispiel einfach auch aufschreibt oder vermerkt, wie anstrengend so eine Trainingseinheit oder dann vielleicht auch eine Trainingswoche war. Weil dann werden natürlich die Kilometer oder die Zeit nochmal ganz anders bewertet. Dann, wenn ich halt aufschreibe, 1 Stunde Intervalle, sehr anstrengend. Man kann sich ja selber dann eine Skala machen von 1 bis 5. Oder es gibt ja auch quasi die Skala von 1 bis 10, dass man es da drauf bewertet. Dann kann man natürlich zu so einer Zeit- oder Distanzmessung nochmal eine zweite Facette irgendwie hinzufügen, noch einen Faktor ergänzen, wie belastend war diese Zeit oder diese Distanz im Training.
Ja, also das wäre dann zumindest quasi eine Bewertung, wie es auf einen selbst gewirkt hat. Aber wir sammeln ja neuerdings oder eigentlich schon ziemlich lange auch viele, viele weitere Daten. Also gerade wenn wir auf der Rolle fahren, dann wissen wir ja auch, wie viel Watt wir ungefähr pushen oder wie lang unsere Intervalle sind und wie lang die Pausen sind und können ja dadurch auch noch weitere Dinge berechnen.
Ja, oder es gibt eben, und da kommen wir dann zu den richtig guten Methoden oder wo dann einfach auch sehr viel einfließt. Wir können natürlich, und das ist vielleicht eher für uns als Trainer so eine Sache, und das ist auch was, wo wir tatsächlich vielen Blick dann auch drauf werfen bei unseren Athleten. Man kann das als Hobbyathlet auch, weil diese Metriken dann teilweise auch von Plattformen zur Verfügung gestellt werden. Aber es gibt zum Beispiel den Training Stress Score, den TSS von Training Peaks. Die benutzen den in ihrem Universum, unter anderem den und auch andere, Faktoren oder Indikatoren, um Training besser einschätzen zu können oder eben im Vorfeld auch Training besser planen zu können.
Genau, darf ich da vielleicht mal zwei Beispiele zu bringen?
Ich habe schon gesehen, dass du da was zu sagen hast, ja?
Ja, vielleicht um das nochmal etwas leichter, verständlicher zu formulieren.
Ja.
Uns ist natürlich allen klar, 1 Stunde Grundlagentraining ist nicht so belastend wie 5 Stunden Grundlagentraining oder wie 3 Stunden Grundlagentraining. Mhm. Ja? Also wenn die Intensität gleich bleibt und nur die Dauer sich ändert, dann kann man das relativ leicht miteinander vergleichen. Ähnlich ist es, wenn wir jetzt zum Beispiel 1 Stunde Intervalle mit 1 Stunde Grundlagentraining vergleichen. Dann wüssten wir auch automatisch und intuitiv, okay, natürlich sind die Intervalle härter als das Grundlagentraining.
Ja.
Und ich brauche hinterher mehr zu essen oder auch währenddessen mehr ISO.
Ja. Ja.
So. Aber das Problem ist, wenn wir jetzt an beiden Seiten schrauben, also sowohl die Intensität als auch die Dauer verändern.
Beziehungsweise, wenn wir Einheiten mit unterschiedlicher Dauer und unterschiedlicher Intensität vergleichen wollen.
Korrekt, nämlich, genau. Also
wir
wenn wir jetzt zum
20 Minuten Intervalle gegen 2 Stunden Grundlagen.
Das zum Beispiel, ja. Was würdet ihr denn denken oder was würdest du, liebe Hörerin, lieber Hörer, sagen, was ist anstrengender, 2 Stunden Grundlagen oder 20 Minuten Intervalle?
Ja.
Und natürlich hat da jeder auch so ein bisschen so seine subjektiven Erfahrungen und Bewertungen, aber es gibt auch objektivere Berechnungsmethoden, wo dann eben geschaut wird, wie lange hast du denn in dem und dem Intervallbereich oder in dem und dem Intensitätsbereich zugebracht, wie viel Zeit hast du deine Intervalle gemacht und wie viel Zeit hast du in einem anderen Bereich zugebracht, der plus, nicht so belastend war.
Plus, in welcher Relation steht das zu deiner aktuellen eigenen Fitness? Weil das ist nämlich auch noch so ein Punkt. Wenn wir jetzt Intervalle haben, sagen wir mal, wir ja, das ist jetzt super schwer zu erklären, weil die Formel von dem TSS alles andere als einfach ist. Aber da ist es im Endeffekt so, dass die Zeit, die wir trainiert haben, mit, ich sage es einfach mal, die Zeit, die wir im Training verbracht haben, wird multipliziert mit der Normalized Power. Das ist im Fahrradfahren eben eine Kennzahl, die in eine normale Wattmessung noch verschiedene Begebenheiten, die vor Ort geherrscht haben, mit einrechnet, also zum Beispiel Gegenwind oder Rollwiderstand. Und dann wird das Ganze noch mit dem Intensitätsfaktor multipliziert. Das heißt, wir haben die Zeit, die wir im Training sind, mal Normalized Power, mal Intensity Faktor. Und die wird dann aber geteilt durch unsere FTP mal 3600. Also das sind wieder die Sekunden. Aber worauf ich hinaus will, ist, die FTP ist das Wichtige, weil die zeigt ja an, wo unsere aktuelle Leistung gerade steht. Und das ist ja auch immer super wichtig, weil dieselben Intervalle oder dieselbe Grundlageneinheit kann ja für mich total belastend sein und es ist für mich super anstrengend, aber für Lotta halt nicht, weil Lotta viel fitter ist als ich. Und das muss man ja auch immer bedenken.
Ja, genau. Also es ist sehr individuell. Du musst natürlich wissen, was ist eigentlich dein Maximum, beziehungsweise was könntest du, auf dem Rad ist es immer am leichtesten, weil da haben wir halt Wattwerte und da können wir die Leistung messen. Also viele kennen ja den FTP-Test oder den Ramp-Test und können was mit dieser Zahl anfangen. Da geht es ja darum, wie viel Watt man über eine Stunde lang halten kann. Und weil das ziemlich belastend ist, so einen Test zu machen, macht man halt nur einen 20-Minuten-Test und zieht dann eben 5% ab von dieser Wattzahl.
Ja.
So, da gibt's auch sehr, sehr viel Kritik an diesem Wert, aber der ist trotzdem noch relativ, ja, anerkannt und verbreitet. So, und wenn wir jetzt diese FTP nehmen, die FTP bei einem Mann liegt vielleicht bei 280 Watt und bei einer Frau vielleicht bei 200 Watt. Und wenn ich dann als Frau meine Intervalle mit 250 Watt strample, oder ist ja auch komplett egal, ob ich eine Frau oder ein Mann bin, aber wenn ich dann quasi meine Intervalle in einem sehr viel höheren Bereich trete, als meine FTP ist, dann ist das für mich, für meinen Körper natürlich belastender, als wenn der Mann jetzt diese 250 Watt tritt, weil das ist ja noch nicht mal, das ist ja weit unter seiner FTP.
Ja.
Also das muss man eben mit berücksichtigen, wenn es darum geht, zu bewerten, wie anstrengend jetzt eine Einheit ist. Am Ende kommt halt eine Zahl bei raus, sowas wie 68 oder 114 oder sowas.
Ja.
Und die steht auch zum Beispiel bei Garmin in der Auswertung, also in der App, da kommen wir dann später nochmal drauf.
Den Sprung möchte ich noch nicht machen, aber das, was ja gerade wichtig ist in der heutigen Folge ist, dass das, was Lotta jetzt gerade oder was wir gerade beschrieben haben, im Umkehrschluss bedeutet, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich mache eine Trainingswoche, da soll der Athlet 300 TSS trainieren. Das ist jetzt für Außenstehende erstmal ganz komisch, weil ich kannte das lange auch nicht, aber diese 300 TSS sollten im Idealfall dann dafür sorgen, dass die Mischung, die dieser Athlet trainiert, aus Intervallen und Grundlageneinheiten am Ende ein Maß an Belastung ergeben, das man als Trainer für diese Woche vorgesehen hat. Und dann schaltet man quasi alle diese Fehler, die wir bei Zeit und Kilometer hatten, einfach aus. Das heißt, wir sagen, der Athlet trainiert diese Woche 300 TSS, nächste Woche 320 TSS und dann 340 TSS, 360, 380 und ist es aber wesentlich genauer, weil wir ja eine Belastung haben, als wenn wir nur Kilometer sagen, weil Wir können das ja mit Kilometern verbinden, aber dieser TSS sagt uns genau, im Idealfall sagt der TSS uns genau, diese kurze Radeinheit mit Intervallen war viel anstrengender vielleicht als die 2 Stunden Grundlagen, die in der Woche auch noch gefahren werden. Aber wir kriegen trotzdem einen gemeinsamen Wert, also wir rechnen das am Ende zusammen und dann können wir sehr viel genauer sagen, wie intensiv das Training war, beziehungsweise wir können im Vorfeld sehr viel genauer dem Athleten sagen, was er trainieren soll, und sehen am Ende auch, ob die Belastung passt.
Mhm. Natürlich gibt es da auch so ein paar Tücken, weil wir natürlich nicht überall so schön wie auf der Rolle Wattwerte messen. Also die meisten haben wahrscheinlich noch keine Wattwerte oder Wattpedale am Rad, wenn sie draußen fahren. Dementsprechend müsste man das dann eben auf einer anderen Metrik basieren, zum Beispiel Puls. Ähnlich ist es beim Laufen. Auch da bräuchte man zusätzliches Equipment, um die Wattwerte zu messen. Natürlich, die Garmin-Uhren geben da inzwischen auch was aus, aber ja, so genau ist das ja normalerweise nicht.
Es wird halt nicht gemessen, sondern es wird berechnet.
Genau. Dementsprechend muss man sich dann eben wiederum auf andere Werte verlassen. Wie gesagt, die Herzfrequenz in dem Fall. Und wenn wir noch weitergehen, beim Schwimmen haben wir weder Wattwerte noch Puls, weil auch der Puls beim Schwimmen sehr, sehr viel ungenauer wird. Das heißt, da haben sich Training Peaks und auch andere Plattformen natürlich dann nochmal so Unterformen des TSS überlegt, die dann die Herzfrequenz oder andere Intensitätsmarker sozusagen mit einbeziehen.
Ja.
Sodass man dann eben theoretisch auch eine Schwimmeinheit mit einer Radeinheit vergleichen könnte. Wobei das auch immer super individuell ist. Viele Leute sagen, Schwimmen ist für sie viel anstrengender und belastender, selbst wenn sie dort keine Intervalle schwimmen, im Vergleich zu einer Radeinheit, die richtig hart ist.
Deswegen gibt es zum Beispiel bei Training Peaks auch immer die Möglichkeit für den Athleten, die RPE mit einzutragen. Also man sieht dann, wie viel TSS die Einheit war. Man kann sehen, wie viel man für diese Einheit geplant hat. Und man bekommt aber auch eine Rückmeldung, wie intensiv hat sich das angefühlt. Weil genau das Problem nämlich besteht, dass das eine immer die schöne Theorie ist. Aber für den einen oder anderen Athleten kann sich das eben trotzdem immer noch anders anfühlen. Und wie sich was anfühlt, heißt auch nicht unbedingt gleich, wie belastend es war. Weil manche fühlen die Belastung vielleicht auch mehr, aber körperlich war es vielleicht gar nicht so schlimm und sie regenerieren schnell. Andere fühlen es gar nicht so schlimm, aber die sind einen Tag länger platt, zum Beispiel. So. Aber grundsätzlich ist sowas wie der TSS einfach zuverlässiger als nur über Kilometer oder nur über Zeit zu planen. Lotta hat Garmin gerade schon angesprochen, das haben wir im Vorfeld auch uns nochmal angeguckt. Es gibt ja bei Garmin auch so Trainingswerte, auch wie fit man ist und so. Da raten wir auch, was wir eigentlich immer raten bei solchen Sachen, wenn man sich nur in diesem Universum bewegt, dann kann man sich daran vielleicht auch ein bisschen orientieren, weil wenn es immer falsch liegt auf die richtige Art und Weise, dann kann man sich auch dran orientieren. Aber ich habe jetzt zum Beispiel geguckt, meine Radeinheit von gestern, da kriege ich bei Training Peaks einen TSS von 54 und bei Garmin 95. So, da kann man sich jetzt fragen, natürlich nimmt jeder 95 lieber, aber die Trainingseinheit wird auch von Garmin bei Training Peaks eingespeist und dort wird ihr ein anderer TSS hinzugefügt, als Garmin das selber macht.
Mhm.
So, also das zeigt, da würde ich mich zum Beispiel eher an Training Peaks orientieren und eher diesen Wert als wahr oder ernst nehmen, beziehungsweise den TSS von Training Peaks nicht mit dem TSS von Garmin vergleichen. Weil das muss nicht derselbe Wert und nicht dieselbe Rechnung sein. Und das ist halt auch immer das, was hinten dran steht.
Ja, das ist ja wie überall, wenn du dich mal für ein System entschieden hast, dann bleib dabei. Ja. Wenn du in der Schlange für die Kasse stehst, dann wechsle nicht nochmal.
Oh ja,
weil
da haben
das
wir uns
geht
auch drüber
definitiv
ja.
schief.
Ja.
Das sind natürlich erprobte und wissenschaftlich bewiesene Erfahrungswerte.
Haben mir jedenfalls mal Mathematikstudenten erklärt, die haben behauptet, wenn man sich für eine Kasse entschieden hat und dann wechselt, dann sind die Chancen so gering, dass man dann immer noch schneller vorankommt, dass man eigentlich hat man immer verloren, wenn man wechselt. Außer die Wahrscheinlichkeitsrechnung, ich verstehe es auch nicht. Ich habe ja keine Mathematik studiert, es wurde mir nur gesagt, man muss wohl Glück haben, dass es dann doch mal funktioniert, aber keine Ahnung.
Ja, also daran kann ich mich auch nicht mehr so gut erinnern ans Mathe-Abi, aber ja. lang ist's her. Worauf ich hinaus wollte, wir haben das ja auch schon an anderer Stelle angesprochen, dass es auch verschiedene Systeme oder Formeln, Berechnungsweisen gibt, um zum Beispiel die Pulszonen anzugeben. Auch da gibt es ja verschiedene Wissenschaftler oder verschiedene Trainer, die da unterschiedliche Prozentzahlen angegeben haben. Prozent vom Maximalpuls, Prozent vom Schwellenpuls, Prozent von der Schwellenleistung und so weiter. Da muss man dann halt sich entscheiden, okay, ich möchte jetzt dieses System benutzen. Ich nehme das von Garmin, weil es am einfachsten ist. Oder ich suche mir eins raus, was mir sympathischer und realistischer erscheint. Und dann vergleiche ich das System nicht mehr mit einem anderen, sondern bleibe dann in diesem Kosmos sozusagen.
Ja,
genau. Und genauso ist es dann eben auch mit Training Peaks und Garmin. Da muss man sich dann auch, muss man dann halt drüber stehen, dass Garmin da vielleicht was anderes sagt. Und ja, einfach souverän dann sein Training nur in der einen Software planen.
Ja, ja. Alternativ kann man auch einfach den Trimp-Wert nehmen. Das ist nämlich auch noch eine Möglichkeit, ein Training quasi zu strukturieren. Da wird eigentlich ein sehr großer Wert auf den Pulswert gelegt. Also eigentlich basiert der Trimp-Wert auf Puls mal Zeit. Also relativ einfach und tatsächlich auch was, was man sich jetzt als Hobbyathlet quasi in einer Excel-Tabelle anlegen könnte als, Formel, um da eine Trainingseinheit auch einzutragen und die dann ja zu bewerten. Oder eben, und darum geht es ja heute, dass man vielleicht sagt, okay, ich möchte in der Trainingseinheit so und so viel Trimp haben und diesen Trimp erreiche ich, indem ich das Training so und so strukturiere. Ein bisschen der Hintergrund ist, der Herr, der es entwickelt hat, der Herr Bannister, der es in den 80er Jahren eben entwickelt hat, hat halt gesagt, die Herzfrequenz ist einfach so aussagekräftig, auch in Bezug auf den Stoffwechsel und den Energieverbrauch, dass es einfach sehr sinnvoll ist, wenn man einen Wert hat, der genau das eben berücksichtigt.
Ja, wobei es ja hier mehr um die Herzfrequenzzonen geht, wenn ich das richtig verstanden habe, und nicht um die reine Herzfrequenz. Also es wird jetzt nicht 150 BPM oder Schläge pro Minute mit 10 Minuten multipliziert, sondern man sagt ja dann Zone 1, ich habe 10 Minuten in Zone 1 trainiert und dann 30 Minuten in Zone 2 oder so, habe ich das verstanden.
Ja, ja, also genau so ist es auch. Also ja, das wäre ja, denn sonst müsstest du ja quasi im Endeffekt jede Pulsschlagveränderung berechnen, beziehungsweise auf der anderen Seite jede Minute in deinem Training oder jede Sekunde in deinem Training, was natürlich viel zu aufwendig wäre. Aber du hast es schon einmal erklärt, ich weiß nicht, ob ich die Zahlen jetzt wieder zusammenbekomme, aber nehmen wir mal das Beispiel. Du trainierst 20 Minuten in Zone 1 und 30 Minuten in Zone 2. Das heißt, 20 mal 1, weil 20 Minuten in Zone 1 macht 20 und 30 in Zone 2, 30 mal 2 macht 60. Das heißt, wir hätten dann einen Trimp von 80. So, tatsächlich so einfach ist es. Da kann man jetzt natürlich ganze Trainingseinheiten, man kriegt ja zum Beispiel bei Garmin, wenn man 20 Kilometer gelaufen ist, kriegt man in der Auswertung auch seine Pulszonen und dann könnte man ja gucken, 82 Minuten in Zone 3, dann rechnet man sich's aus und am Ende kriegt man dann eben diesen Trimp-Wert raus, den man sich an die Einheit schreiben kann, beziehungsweise da könnte man jetzt natürlich sagen, okay, ich wollte diese Woche 500 Trimp machen, jetzt habe ich bei der Laufeinheit 200 verbraucht, jetzt muss ich die 300 auf andere Einheiten verteilen oder man rechnet sich das vorher auch aus oder man bestimmt es grob und darüber könnte man natürlich auch seinen Trainingsplan entwerfen und sein Training steuern. Du hast völlig recht, es sind nur die Zonen, aber der Hintergrund war trotzdem, dass du ja auch, und das haben wir ja auch schon besprochen, in bestimmten Zonen bestimmte Faktoren trainierst, Fettstoffwechsel oder
Laktattoleranz.
Genau, so. Und deswegen orientiert sich das halt an den Zonen. Und da ist halt, sagen wir mal, einzig wichtig, dass man seine Pulszonen gut kennt. Und dass immer, wenn man im Training ist, diese Pulszonen auch richtig gemessen werden. Gerade wenn man eine Uhr hat, die beim Schwimmen keinen Puls misst, wird es schwer, den Trimp für die Schwimmeinheit zu berechnen.
Mhm.
So. Aber im Prinzip ist das, finde ich, eine relativ simple Möglichkeit für jeden, der ein bisschen Rechnungen in einer Excel-Tabelle hinterlegen kann, der kann da sein Training irgendwie qualifizieren und berechnen und gucken, wie anstrengend war es oder wie entspannt war es und wie ist es im Vergleich zu letzter Woche.
Ja, wobei, also ich glaube, Excel-Tabellen anlegen und selber Formeln da einfüllen, ist schon fast höhere Mathematik. Das lernt man ja heute schon nicht mehr in der Schule, würde ich mal behaupten.
Das weiß ich nicht. Ich war schon länger nicht mehr in der Schule, aber Excel-Tabellen sind jedenfalls für Leute, glaube ich, die einen Büro- oder Computerjob machen, nicht so fremd. Ich glaube, jeder, der irgendwo in der Verwaltung arbeitet oder so, der hat irgendwo damit zu tun und könnte das, glaube ich.
Ja, selbst im Verlag haben wir auch Excel-Tabellen.
Ja, siehst du mal, benutzt. Im Verlag, da ging es nur um Bücher und ihr habt trotzdem mit Zahlen gearbeitet.
Unglaublich.
Verrückt, oder?
Ja. Boah, was ich Spaß hatte, Dropdowns zu bauen, ey.
Ja.
Das glaubst du nicht. Aber ich wollte noch kurz was ergänzen zum Trimp. Nur, dass man sich nicht wundert, was das bedeutet, was dahinter steht.
Ja.
Trimp steht für Training Impulse. Und dieser Eric Bannister hat ursprünglich auch eigentlich das komplett ohne Pulsmessung gemacht, weil es damals auch noch gar keine Pulsuhren gab,
also den 70ern,
in der Form.
Oder, ja.
Und er hat einfach nur quasi die Dauer des Trainings von Schwimmern notiert und dann den Anstrengungsgrad. Also irgendwie hat er das auch noch mit Krafttraining verbunden. Ich habe nicht ganz verstanden, warum oder wie. Aber auf jeden Fall ging es dann eben quasi auch um eine gefühlte Anstrengung und eine bestimmte Dauer. Und das ist ja super easy. Ich sag auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr hat mich das angestrengt und wie lang war das? So.
Ja.
Und so kann man das natürlich auch runterbrechen jetzt, ohne noch die Pulszonen damit zu berücksichtigen.
Ja.
Das wäre natürlich ein sehr, sehr einfaches Mittel. Wäre natürlich trotzdem die Frage, ob es jetzt das Ziel ist, jede Woche um eine bestimmte Prozentzahl zu steigern oder lieber einfach erstmal das beizubehalten und vielleicht die Einheiten zu variieren von der Intensität.
Das ist eben auch so eine Sache, wo man bei dem Trimp das nicht unbedingt so gut kann. Da ist der TSS schon wirklich weit vorne mit dabei, weil das so viel mit einfließt und man dann am Ende der Woche da halt eine gute Zahl hat, die alle oder sehr viele Faktoren, die das Training einfach ausmachen, berücksichtigt.
Mhm.
Und bei allen anderen fällt eigentlich viel runter. Und das ist tatsächlich auch für uns so ein bisschen der Grund, warum wir unsere Athleten bei Training Peaks betreuen. Was nicht unbedingt immer bedeutet, dass wir den Trainingsplan nach TSS schreiben, aber es ist immer eine tolle Kennzahl, um Einheiten bewerten, und es ist immer eine tolle Kennzahl, tatsächlich auch von Woche zu Woche zu sehen, wie sich der Athlet oder die Athletin entwickeln. Und das sind natürlich auch Sachen, die ihr selber nutzen könnt. Also Zeit und Kilometer kann jeder Trimp, haben wir auch erklärt. Da gibt es in den Shownotes sicher auch nochmal einen kurzen Hinweis. Das ist kinderleicht. Und natürlich kann jeder bei Training Peaks sich auch einen Account erstellen. Ich weiß nicht, was der Premium-Account im Moment kostet. Für ein paar Euro im Monat diese Metrik nutzen, um sein Training zu steuern.
Ja, aber natürlich mehr Insights gibt es bei uns im Racing-Team. Da steuern wir nämlich auch die Trainingspläne auf diese Art und Weise. Und wer noch Bock hat, dazu zu kommen, kann sich die Infos aus den Shownotes ziehen. Wir sind gerade dabei, noch einige Trainingspläne zu erstellen und zu hinterlegen, die man dann in Zukunft auch auf verschiedenen Niveaus nutzen kann. Also schaut da auf jeden Fall mal rein und seid dabei, wenn es dann wirklich losgeht.
Ja, man kann sich da in den Infomailer eintragen. Da gibt es auch in den nächsten Wochen dann die ersten Infos, weil wir in die heiße Phase treten. Und einfach eintragen. Das ist nichts, wo ihr zugespammt werdet. Da geht es tatsächlich nur darum, euch die Infos zum Racing-Team zu geben. Bei Interesse einfach eintragen und dann könnt ihr gleich mit ins Team einsteigen, wenn es voraussichtlich in den nächsten 3-4 Wochen losgeht.
Ja, und eine ganz wichtige Sache zum Thema Grundlagentraining oder Zone 2 möchte ich hier auf keinen Fall unerwähnt lassen.
Bitte,
und zwar hatte
gerne.
Ich eine sehr, sehr nette Konversation mit Benedikt. Der hat mich ein bisschen ausgefragt, wie er am besten seine Grundlagenläufe machen darf, soll, was wir empfehlen.
Ja.
Und er hat uns im Nachhinein noch einen Kaffee spendiert.
Nicht nur einen?
Ja, tatsächlich nicht nur einen, das waren gleich ein paar mehr.
Ein ganzes Päckchen Bohnen, mindestens.
Ja, und wir genießen den und danken dir, Benedikt, auf jeden Fall auch für das nette Feedback. Hat uns sehr, sehr gefreut.
Ja.
Das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit für dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, uns einfach mal zu löchern, wenn du irgendwelche speziellen Fragen zum Training hast. Wir machen das tatsächlich auch ohne Kaffeespende, aber mit Kaffeespende natürlich noch umso lieber.
Nein, eigentlich machen wir das nur für Kaffeespende. Also es ist immer der Deal, man muss uns auf einen Kaffee einladen, um einen Tipp zu kriegen, oder man kriegt einen Tipp und gibt uns dann einen Kaffee aus.
Nein, ja, irgendeine nicht, Form der Belohnung gibt es dann schon. Nein, also wir freuen uns auf jeden Fall auch, wenn wir dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, weiterhelfen können an irgendeiner Stelle.
Ja.
Aber selbstverständlich müssen wir auch von irgendwas leben, nicht nur von Luft und Liebe, sondern ab und zu auch von Kaffee.
Ja, genau. Alles klar. Ansonsten kann man sich auch immer schön bedanken mit einer tollen Bewertung. 5 Sterne bei iTunes oder weitersagen. Einfach unseren Podcast empfehlen. Und das ist natürlich auch ein großes Dankeschön für uns und hilft uns extrem. Aber genug Tipps, um uns zu pushen.
Werbung Ende.
Ja, wir haben jetzt ein bisschen dich gepusht. Wünschen dir viel Spaß beim Training und hören uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen, oder?
Ja, ich würde sagen, man hört uns zu.
Ja, man hört uns in der, aber wir hören uns, also du, ich und der Hörer oder die Hörerin.
Gut.
Alles klar,
bis zum nächsten Mal. Lass ich so stehen. Ja, bis denne.
Ciao.